Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, ich grüße Sie sehr herzlich zum Gottesdienst an der Gnadenkirche am Sonntag, dem 28. Februar 2021. Dieser Sonntag hat den Namen Reminiscere. Das ist lateinisch und heißt Gedenke nach Psalm 25. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Es spricht heute zu Ihnen Pfarrer im Ruhestand Martin Garschagen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für den Sonntag. Wir danken dir für den Tag der Ruhe, den Tag der Auferstehung und des Lebens. Öffne unsere Sinne für deine Gegenwart. Schenke uns die Gewissheit, dass wir in dir geborgen sind. Schenke uns das Licht, das uns Mut macht für den nächsten Tag. Schenke uns die Kraft zu planen mit Augenmaß, zu reden mit Klarheit, uns zu dir zu bekennen trotz aller Verunsicherung, die nach wie vor über unserem Land und über der Welt liegt. Stärke uns in der Zuversicht auf dein hilfreiches Wort und schenke uns deinen Zuspruch. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Zur Predigt lese ich aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30. Jesus und sein Verräter. Ich lese nach der Übersetzung die gute Nachricht. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen: Ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an. Sie konnten sich nicht vorstellen, wen er meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen: Frag du ihn, von wem er spricht. Da rückte er näher an Jesus heran und fragte: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Ich werde ein Stück Brot eintauchen, und wem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm der Satan von ihm Besitz. Jesus sagte zu ihm: Beeile dich und tu, was du zu tun hast. Keiner von den übrigen am Tisch begriff, was Jesus zu ihm sagte. Da Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Judas aß das Brot, dann ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Liebe Gemeinde, seit dem Aschermittwoch feiern wir Passionszeit, Leidenszeit, Fastenzeit. Ach, so wird mancher stöhnen, jetzt nach dem monatelangen Auf und Ab mit Corona auch noch fasten und sich auf die Gedanken des Leidensweges Jesu innerlich einrichten, wo doch manchen zum Heulen zumute ist und viele sich um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen, wo das Wasser vielen bis zum Hals steht. Obwohl wir dankbar bleiben sollen und demütig, das betone ich immer wieder, obwohl wir noch relativ gut verglichen mit anderen Ländern durch diese Krisenzeit bisher gekommen sind. Jedenfalls können viele das von sich persönlich sagen, aber leider vielen geht es auch ganz anders. Sie sind am Ende ihrer Kraft und ihrer Hoffnung. So vieles wird verloren gehen. Existenzen, Lokale, Vereine. Vieles Liebgewonnene wird es auf Jahre so nicht mehr geben. Und die Hunderte, Jahrtausende von Toten in den letzten Monaten. Das waren ja nicht nur Alte, die schon am Ende ihrer Lebenszeit waren. Auch ganz Junge waren dabei. Aber Sinn dieser Predigt ist nicht, zu betonen, was ohnehin wir jeden Tag hören und lesen und sehen an Nachrichten. Sinn ist anhand unserer Geschichte, die der Evangelist Johannes erzählt und die wir eben gehört haben, die Balance zu erkennen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die die Jünger Jesu erleben mit ihrem Herrn Jesus Christus. Einer von euch wird mich verraten. Was für ein Satz, der den Jüngern wie ein Blitz durch Mark und Bein geht. Was hat er gesagt? Wir haben doch unser Leben radikal verändert, um dir, großer Meister, nachzufolgen. Wir haben unsere Werkstätten, Fischerboote, ja unsere Familien zurückgelassen, um mit dir zu ziehen durch die Dörfer. Was haben wir mit dir alles erlebt? Dutzende Menschen sind unseren gemeinsamen Weg mitgegangen, haben dich gehört, haben deine Heilungswunder erlebt, haben sich taufen lassen, waren begeistert, als sie hörten, dass du morgen in ihr Dorf kommst. Und nun sind wir auf dem Weg nach Jerusalem, dem Tempel, dem Höhepunkt. Wir sind selbst so voller Spannung und Aufregung. Und dann dieser Satz: Einer von euch wird mich verraten. Sie kennen sicher das weltberühmte Bild von Leonardo da Vinci, das letzte Mal. Jesus und die 12 sitzen am Tisch. Sie feiern Abendmahl, so wie sie es kennen und schon oft gefeiert haben. Die innigste Feier der Verbundenheit, viel mehr als ein Abendessen, viel mehr als ein Sättigungsmahl. Satt werden im Glauben, in der innersten Form der Gemeinschaft. Aber sie sitzen nicht friedlich und gelöst beieinander. Sie sind entsetzt, entgeistert. Ihre Körper springen auf vor Erschrecken, die Münder offen, die Augen starren verzweifelt. Wen meint er? Bin ich's? Der Boden unter den Füßen ist weg. Traurigkeit, Ratlosigkeit, alle Sicherheit ist blitzartig verschwunden. Und auch Jesus selbst ist tief erschüttert. Meist wird hier übersetzt, er war traurig. Aber das griechische Wort bedeutet viel mehr. Er ist tief beladen, erregt, innerlich offenbar allein. Seine Jünger können bei aller guten Gemeinschaft und allem Stolz, mit dem sie Jesus gefolgt sind, nicht begreifen, was sich da auftut. Und auch das Wort verraten müsste viel schärfer übersetzt werden. Ausgeliefert, hat Luther übersetzt. Übergeben, jemanden in die Hände der Feinde ausliefern. Ich habe mich immer gefragt, warum diese Dramatik, diese Turbulenzen, die emotionalen Wellen, mit denen die Evangelisten die Passionsgeschichte zeichnen. Jesus hatte sich doch nie versteckt, war nie im Untergrund, wie wir heute sagen würden, wich Konflikten nie aus. Warum muss ihn einer verraten? Und später der Kuss, mit dem Judas den römischen Soldaten zeigt, wer der Jesus sei, wer gemeint ist. Jesus ging doch immer offensiv nach vorne, in die Öffentlichkeit. Er war immer unter den Menschen. Warum diese hoch aufgeladene Geschichte vom Verrat? Braucht es immer diese Gegenpole von Gut und Böse, von Heil und Unheil, von Erlöser und Teufel, vom Ringen des Göttlichen mit dem Satanischen? Von Judas wissen wir kaum etwas historisch Verlässliches. Er war einer der Jünger. Er war der Kassenwart dieser Gemeinschaft, kümmerte sich um Einkäufe und alles materiell Notwendige. Und dann diese umständliche und verlegene Kommunikation. Simon Petrus, der so etwas wie der Sprecher der Gruppe nach außen war, fragt nicht Jesus selbst. Er gibt Johannes, dem besonders geliebten Jünger, ein Zeichen, Mach du dich mal ran an Jesus und stell ihm die kitzlige Frage, wen meinst du denn, Herr? Was reißt da alles auf in dieser Situation? Wie viel Vertrauen und wird buchstäblich erschüttert? Judas wird diese Rolle nicht gerne angenommen haben, aber er kann sich gar nicht wehren. Als Jesus das Brot in den Becher taucht und dem Judas gibt, heißt es einfach lakonisch, im selben Moment ergreift der Satan Besitz von Judas. Er dringt in ihn ein. Und von diesem Moment an ist Judas der Böse, der Schuldige. Über Jahrhunderte hin wird Judas zum Sinnbild des Bösen, des Korrupten, der teuflischen Macht. Viele Redewendungen sind um diesen Namen Judas entstanden. Die Judasse. Armer Judas, möchte ich sagen. Hast du das verdient? Wohl kaum. Vom Leben des Judas, von diesem Menschen, wissen wir fast nichts. Und wie schnell sind Menschen dabei, einem alles anzuhängen, wenn ein Sündenbock gefunden ist. Das Bild, das die Evangelisten von Judas zeichnen, ist natürlich auch geprägt vom Blick der glaubenden Urgemeinde, die zurückblickt auf 40 Jahre Geschichte, Jahrzehnte später erst aufgeschrieben. Wir sind zeitnahe und ortsnahe Reportagen gewöhnt. Wir würden jetzt umschalten an diesen Ort, zu unseren Korrespondenten vor Ort und Bilder sehen und Filme und Gespräche, Notizen und Antworten und Fragen stellen. Aber das sind die viel später aufgeschriebenen Evangelien nicht. Sie sind keine zeitnahen Reportagen. Überhaupt geht es uns so, dass wir mit unserer Art der Wahrnehmung und Argumentation, die auf gegenwartsbezogene Filme und Fotos baut, die biblischen Berichte nicht werden aufschlüsseln können. Viele Fragen, die wir gerne stellen möchten, beantwortet uns die Bibel nicht. Hat Jesus diesen Weg der Schmach und des Leidens wirklich innerlich so gottergeben angenommen, wie die Evangelien erzählen? Sicher, wir kennen die Stelle, als er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber sonst im Vorlauf zu diesem Ereignis erzählen die Evangelisten immer, dass Jesus den Weg annimmt und um ihn weiß, den Gott ihm aufgibt. Judas zerbricht am Ende, als er sieht, wohin die Ereignisse führen. Zum Kreuz an Golgatha. Er, der als der schuldige Verräter gebrandmarkt ist, nimmt sich in seiner Verzweiflung das Leben. Aber jahrhundertelang haben fromme Ausleger der Bibel dieses Bild aufrechterhalten. Da siehst du, was Verrat bringt und was der Satan in dir anrichtet. Die Pfeile der frommen Pharisäer in der Christengeschichte haben Judas gerichtet und an die Wand gestellt. Es ist ja auch so beruhigend und entlastend, wenn man eine Feindfigur hat, auf die man alles projiziert. Dann braucht man nicht über die eigene Rolle nachzudenken. Genau das aber sollte dieser biblische Text heute in uns bewegen. Walter Jens, der Tübinger Rhetoriker, Literaturprofessor und Übersetzer des Neuen Testamentes, hat 1975 mit seinem Buch Judas, der Verräter, genau das getan, und in der Nachfolge bis heute haben das etliche andere auch betont, Judas aus dieser einseitigen Schuldzuweisung zu befreien. Passionszeit, Leidenszeit, das ist die Phase des Kirchenjahres, in der wir über viele schwerwiegende Themen nachdenken und ihnen nicht ausweichen sollten. In einer Zeit, in der die leicht flockigen und lustigen Sendungen im Fernsehen natürlich viel schöner sind und unterhaltsamer, aber genau auch in dieser Zeit die Augen offen zu halten, wo satanische Kräfte uns bedrohen, uns gemeinsam und vielleicht auch uns ganz persönlich. Jesus hat, das ist das Tröstliche an diesem Bibeltext, Judas nicht verstoßen. Er nimmt Judas mit an den Abendmahlstisch und feiert mit ihm das Mahl. Aber weil er weiß, was Gott der Vater mit ihm vorhat, bestärkt er den Judas. Dann tu es und tu es bald. Jesus zerreißt das Band nicht. Judas wird zum personifizierten Satan, damit Jesus den Weg zum Kreuz hin weitergehen kann. So gesehen ist Judas sogar im Sinne der Evangelien der Heilsbringer. Der Weg zum Kreuz führt durch viel Dunkel am Ende zum Licht der Auferstehung. Und Judas war wohl ein notwendiger Punkt auf diesem Weg. Das kann natürlich nicht der menschliche Verstand begreifen, sondern nur der glaubende Mensch, der Ostern erlebt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir haben dein gutes Wort gehört. Du hast uns einander näher gebracht, auch wenn wir jetzt nicht beieinander saßen, sondern nur durch das Hören miteinander verbunden sind. Du hast unseren Glauben gestärkt und solche Stunden brauchen wir. Wir danken dir für deinen Zuspruch. Wir wollen ihn persönlich annehmen. Du meinst mich mit deiner Liebe, du suchst mich mit deinem Heil. Aber all das gilt ebenso meinem Nachbarn, meinen Mitmenschen. Lass mich sie mit den Augen ansehen, mit denen du sie ansiehst. Hilf uns zu einem Umgang miteinander, wie du mit den Menschen umgehst. Gib uns ein Auge, ein Ohr, ein Gefühl, das über Nöte von Mitmenschen nicht hinwegsieht. Wecke uns auf aus dem Denken, das oft nur um sich selbst und den eigenen Vorteil kreist. Schenke uns einen schönen Sonntag mit unseren Lieben und eine gute Woche, in der du mit uns gehst. Und wir wollen in unser Gebet einschließen alle Menschen, die fröhlich sein dürfen, aber auch alle Menschen, die traurig sind, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Tröste und stärke du sie in besonderer Weise. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie in diesen Sonntag und in die nächste Zeit, in dem Vertrauen, dass Gott an unserer Seite ist und seine liebende Hand über uns hält. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht, alles Liebe und Gute und verabschiede mich, Ihr Martin Garschagen.